Ich freue mich, euch wiederzusehen und ich wünsche euch Gottes Segen, nicht nur am heutigen Tag, sondern auch in der Zeit, die jetzt vor uns liegt. Das ist eine besondere Zeit. Und das haben wir heute Morgen jetzt schon gemerkt, dadurch, dass hier vorne viel mehr Leute aktiv sind, als wir es sonst gewohnt sind. Und es ist wunderschön, sich diese Musik anzuhören. Das ist eine besondere Zeit, die wir in Kürze feiern werden. Und doch müssen wir uns bewusst machen, es ist einfach nur willkürlich festgelegt. Mehr oder weniger willkürlich. Ich denke, wir alle wissen, in der Antike gab es Feste zur Wintersonnenwende, 24. 25. Dezember. Da wurden antike Gottheiten gefeiert, weil jetzt die Tage länger werden und das neue Leben wiederkommt, es im Frühling entgegengeht. Und damit waren Auferstehung, Leben und auch letztlich eine reichere Ernte verbunden. Gedanken, die wir heute gar nicht mehr mit Weihnachten verbinden, Gott sei Dank. Wenn wir heute an Weihnachten denken, denken wir an etwas viel Positiveres. An den wahren Gott und nicht falsche antike Götter und Religionen, sondern denjenigen, der bereit gewesen ist, auf diese Erde zu kommen, für uns nicht nur geboren zu werden, sondern für uns sogar zu sterben. Wenn man heute Menschen fragt, woran sie denken, wenn sie das Wort Weihnachten hören, so wie ich die Kinder eben gefragt habe, dann ist es bei den meisten nicht die Geburt Jesu. Das Institut für Zukunftsfragen hat eine Umfrage gemacht, um herauszufinden, was verbindet man denn mit diesem Fest. Und nur 41% der Befragten haben Christi Geburt damit verbunden. Nur 41%. Und damit ist diese Aussage, die Geburt Christi, auf Platz 11 gelandet. An Stelle Nummer 1, was man mit Weihnachten verbindet, ist der Tannenbaum. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich an Weihnachten denke, wenn ich Weihnachten höre, dann kommt bei mir sofort die Assoziation Tannenbaum und schön geschmückt. Das ist von klein auf einfach da gewesen, das verbindet man mit Weihnachten. Das verstehe ich, dass es vielen so geht. 78% der Befragten sagen, es ist der Tannenbaum. Und dann kommen andere Antworten, die wir von den Kindern eben hörten. An Stelle Nummer 2 sind es die Weihnachtsgeschenke natürlich. Man denkt an den Baum und an das, was darunter liegt. Die schönen Geschenke, hoffentlich schöne Geschenke. Aber dann gibt es auch andere Werte, andere Aussagen. Platz Nummer 3, Zeit mit der Familie. Auch ein guter, ein schöner Wert. Auch etwas, das jedes Jahr wieder uns bewusst wird, diese Feiertage, die es in unseren Ländern gibt, sollten genutzt werden, um sie mit der Familie auch zu verbringen. Da geht man nicht irgendwo hin, da ist man bei der Familie. Viel gutes Essen kommt an Stelle Nummer 4 und dann kommt wieder mehr so ein zeitlicher Aspekt, die Gemütlichkeit. An Weihnachten will man keinen Stress, da will man Ruhe haben, man möchte mit netten Menschen zusammen sein. Verwandtschaftsbesuche steht an Platz Nummer 6. Platz Nummer 8, Ruhe und Besinnlichkeit. Und da merken wir schon, das, was ganz stark hier kommt unter diesen Top 10, das sind Zeitbedürfnisse. Wir wollen mit den richtigen Menschen zusammen sein, wir wollen Zeit, wir wollen Ruhe, wir wollen Gemütlichkeit, wir wollen in Ruhe auch was essen mit diesen Menschen und einfach mal vielleicht Gespräche führen, die das ganze Jahr über keine Zeit hatten, wo wir keinen Platz für hatten. Und je näher man Weihnachten kommt, desto stärker scheint dieses Bedürfnis zu werden. Man hat untersucht, wie die Arbeitsmoral ist in den Tagen vor Weihnachten, den Dezember entlang. Und man hat festgestellt, ich denke, das wundert hier keinen, je näher man Weihnachten kommt, desto geringer die Arbeitsmoral. Und wenn man an dem Tag vor Weihnachten auch noch arbeiten muss oder sogar an dem Tag Weihnachten, also am 24. selbst, sind mehr als die Hälfte der Beschäftigten innerlich überhaupt nicht mehr bei der Arbeit, sondern sie schauen nur, dass die Zeit rumgeht. Die Effektivität ist sehr weit unten und das nimmt sukzessive ab bis hin zu dem Weihnachtstag selbst. Also innerlich hat man die Weihnachtsruhe schon eingeläutet einige Tage vorher. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das Gefühl, auch im Schulbetrieb ist das so, man geht den Ferien entgegen und bei den Schülern ist das schon, die letzten Prüfungen müssen geschrieben werden, aber wenn die vorüber sind, dann kommt das Aufatmen und die Konzentration, die geht runter. Ich denke, bei uns Lehrkräften ist es auch nicht viel anders. Man ist vielleicht manchmal nicht mehr ganz so konzentriert bei der Arbeit. Möge uns das jeder nachsehen. Mit neuer Kraft geht es dann nach den Ferien wieder an die Arbeit ran. Nur 41% der Menschen verbinden mit Weihnachten die Geburt Jesu und es sind noch weniger, die an Weihnachten in die Kirche gehen. Ich habe mir die aktuellen Zahlen angesehen. Es sind etwas über 20% aktuell, die sich vornehmen, an Weihnachten die Kirche zu besuchen. Es ist nicht mehr viel. Jeder Vierte bis jeder Fünfte nimmt sich dafür die Zeit. Also obwohl Zeit sehr wichtig ist und wir sogar 2 Feiertage haben oder 2,5, für Gott und die Kirche reicht es dann bei vielen doch nicht mehr. In Schweden wird jedes Jahr ein besonderes Weihnachtsgeschenk zum Geschenk des Jahres gekürt. Vielleicht habt ihr schon gelesen, welches es dieses Jahr geworden ist. Es ist eine einfache Kiste. Es ist eine einfache Kiste für unser Smartphone. Wenn man diese Kiste bekommt, soll das Signal geben, leg dein Smartphone da rein und lass uns Zeit ohne soziale Medien verbringen, lass uns einfach direkt face-to-face miteinander Zeit verbringen. Ich habe mir eine kleine Reportage, 2-3 Minuten dazu angesehen, wie die Leute mit diesem Geschenk umgehen. Das ist nicht ganz neu, aber dieses Jahr ist es das Geschenk des Jahres. Es sind 1 bis 2 Stunden, länger wird in der Regel nicht ausgehalten, dann wird es wieder rausgenommen, auch an Weihnachten. Aber das zeigt dieses Bedürfnis danach, mal von außen nicht gestört zu werden, sondern nur unter sich zu sein, Zeit zu haben, direkt füreinander und für die Lieben, mit denen man an Weihnachten hoffentlich dann auch zu tun hat. Empfindet ihr Weihnachten als besinnlich? Ich hoffe, den Weihnachtstag selbst schon. Die Zeit davor, so habe ich den Eindruck, ist dafür umso stressiger. Alles, was an Ruhe später, was man sich an Ruhe gönnt, wird vorher durch den ganzen Stress schon irgendwie ausgeglichen, wenn man es positiv formulieren möchte. Man besorgt vorher alles, was dann in der Zeit der Ruhe eben nicht mehr möglich ist. Es muss noch so viel erledigt werden vor den Festtagen, vor dem Jahresende. Und ich möchte die heutige Predigt zum Anlass nehmen, über genau dieses Bedürfnis nachzudenken. Das Bedürfnis nach Ruhe. Und die Gedanken, wie gehe ich mit Zeit eigentlich richtig um? Wenn 4 der Nennungen unter den Top 10, was man mit Weihnachten verbindet, mit Zeit und Gemütlichkeit und Ruhe und Besinnlichkeit zu tun haben, dann merken wir doch, es ist eine Zeit, in der wir uns über Zeit besonders Gedanken machen sollten. Ich möchte dabei das Leben dessen betrachten, an den wir an Weihnachten denken sollten, das Leben Jesu. Es gibt interessante Hinweise darauf, wie Jesus mit Zeit, auch mit einer gewissen Ruhe, aber auch mit Hektik umgegangen ist. Und das beginnt schon bei einem Text, der von der Geburt Jesu spricht. Wir sehen schon, dass die Geburt Jesu in einen göttlichen Zeitplan eingebettet ist. Galater 4, Vers 4 sagt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Und dann gehen die theologischen Erörterungen, die Paulus dort anstellt, weiter. Aber diese Randbemerkung, als die Zeit erfüllt war, wurde er von seiner Mutter geboren, die macht uns bewusst, das war jetzt nicht einfach zufällig so um das Jahr Null, sondern das war von Gott geplant. Es wird sogar noch etwas genauer, noch etwas konkreter formuliert in einem Buch von Ellen White, Im Sieg der Liebe, Seite 25, da geht es auch um die Geburt Jesu und sie formuliert sehr treffend, wie die Gestirne auf ihrer riesigen, festgelegten Bahn kennen Gottes Absichten weder Eile noch Verzögerung. Die Stunde des Erscheinens Jesu Christi war im himmlischen Rat festgelegt worden. Als die Weltenuhr diese Stunde anzeigte, wurde er in Bethlehem geboren. Als die Stunde seiner Geburt angezeigt wurde, die wir nicht kennen, wurde er geboren. Gott hat es genau getaktet. Im himmlischen Rat wurde es genau festgelegt, wann diese Geburt stattfinden würde. Das war offenbar sehr wichtig, aber nicht so wichtig, dass wir es in der Bibel vorfinden würden. Wenn wir jetzt Weihnachten feiern, können wir uns sehr sicher sein, dass er eben nicht an dem Tag geboren wurde. Welche Hirten sind mitten im Winter auf dem Feld? Gewiss ist es nicht in der Winterzeit gewesen. Vermutlich war es die Herbstzeit. Trotzdem ist es gut, einen Tag zu haben, an dem wir daran denken. Aber seine Geburt war ganz genau geplant. Und das hören wir nicht nur von seiner Geburt. Wir hören es auch, wenn es um seinen Tod geht. Johannes 12, Vers 23 und Vers 31. Da geht es um den Tod Jesu. Er selbst spricht darüber. Und auch um das Gericht Satans, das jetzt erfolgen würde. Johannes 12, Vers 23 und Vers 31. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Und Vers 31, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt, das ist Satan, ausgestoßen werden. Und wir erkennen, dass hier ein Zeitplan vorliegt, nach dem sich Jesus in seinem Leben richtet. Auch der Zeitpunkt, dass er auftritt und sein öffentliches Wirken beginnt, ist davon gekennzeichnet, dass die Botschaft von Johannes dem Täufer zu ihm gelangt und ihm bewusst wird, jetzt ist es soweit, der Ruf ist erschollen, jetzt bin ich dran, offen, also ganz öffentlich auch zu wirken. Und dieser Zeitplan, der hat sich nicht spontan ergeben. Der hat sich nicht einfach nach gewissen Umständen gerichtet, die von irgendwelchen Zufällen oder menschlicher Gestaltung abhängig wären. Wir hören in 1. Petrus Kapitel 1, Verse 19 und 20, 1. Petrus 1, 19 und 20, ihr seid erlöst mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Festgelegt war dieser Plan schon vor Grundlegung der Welt, vor dem Sündenfall, vor dem gesamten Drama, das wir hier erleben. Offenbar wird dieser Plan aber erst im Ablauf der Ereignisse. Und zur festgesetzten Stunde kommt Jesus auf diese Welt, wird in Bethlehem geboren. Zur festgesetzten Zeit wird er gekreuzigt und Satan aus dem Himmel ausgestoßen. Alles hat seinen festen Plan. Wie wichtig das ist. Wie schlimm es wäre, wenn es nicht so wäre. Stellt euch vor, wir würden uns auf Gott verlassen, was unser Heil und was unser Leben angeht, und wir könnten nicht mit Sicherheit sagen, dass er alles genau getaktet hat. Sondern wenn wir das Gefühl hätten, dass die großen weltgeschichtlichen Ereignisse, die Ereignisse des Heilsplanes, vielleicht abhängig davon sind, welche Könige gerade regieren, welche Fürsten gerade welche Entscheidungen treffen oder welcher Senat welches Gesetz erlässt, welche Unsicherheit das mit sich bringen würde, welche Gefahr für den Heilsplan und für unsere Erlösung. Jetzt ist es sicherlich nicht schwer einzusehen, dass es für das Leben Jesu einen festen Plan geben musste. Es gab nie ein wichtigeres Leben, nie ein außergewöhnlicheres als das des Messias. In Apostelgeschichte 17 hören wir von einer Predigt des Paulus in Athen. Und er geht dorthin, wo die wichtigen Männer versammelt sind und wo die Philosophen zusammenkommen, wo die Lehrer sind, die gebildeten Leute einer führenden Riege des Altertums, die gebildeten Griechen, und er spricht zu ihnen und macht ihnen bewusst, dass Gott auch für sie einen Zeitplan hat. Dass die göttlichen Pläne sich eben nicht nur auf den Messias oder das Volk Gottes beschränken. Und ich habe an dieser Stelle noch gar nicht gesprochen von dem Zeitplan mit dem Volk Israel, das wir im Alten Testament sehen. Der Festsetzung, dass sie nach Ägypten gehen würden. Wie lange genau sie dort sein würden, bis dann Mose auftritt, um sie zu befreien. Wie lange sie in der Wüste sind, bis dann die Landnahme Kanaans auch geschehen würde. Und andere Zeiten darüber hinaus, die Gott genauso vorhergesehen und festgelegt hatte. Hier hören wir jetzt, es betrifft nicht nur den Messias, es betrifft nicht nur das Volk Gottes, es geht um jedes Volk in dieser Welt. Gott hat Pläne für jeden, der über diesen Erdball geht. Apostelgeschichte 17, Vers 30 und 31. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt. Wir reden hier nicht ungefähr von einer Epoche, ungefähr von einer Endzeit oder von einem Jahr, wir reden hier von einem Tag. Er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Er hat einen Mann bestimmt für diese Funktion, er hat einen Tag festgesetzt, an dem das geschehen würde. Und er bestimmt, dass jetzt jedermann an aller Weltenden Buße tun soll, um vorbereitet zu sein auf diesen nächsten großen Zeitplan oder Zeitpunkt, der ansteht. Jesus bestätigt diesen großen, allumfassenden Plan auch in Matthäus 24, Vers 36. Da macht er deutlich, dass Gott der Zeitpunkt des Endes der Welt längst bekannt ist. Vom Beginn dieser Welt mit der Schöpfung und dem Sündenfall, über die wichtigen Stationen des Volkes Gottes bis hin zu dem wichtigsten Menschen, der jemals über diese Welt gelaufen ist, bis hin zu den Heidenvölkern, bis zum Ende der Welt hat er einen Zeitplan, der sich fest durchzieht. Wie wunderbar zu wissen, dass es so ein Muster gibt. Und doch fällt es uns vielleicht manchmal schwer zu glauben, dass sich dieses Muster, dieses Modell auch auf unser Leben übertragen lässt. Diese großen Stationen und die großen Nationen, denken wir an Daniel 2, Kapitel 7, Kapitel 8 auch, da sehen wir, wie auch die Völker von Gott regiert werden. Und Daniel 2 macht uns klar, er ist es, der Könige ein und der Könige wieder absetzt. Und in Daniel 4 wird uns sogar gezeigt, wie er einen König 7 Jahre einfach mal ins Abseits stellt, um ihn nach 7 Jahren plötzlich wieder auf seinen Thron zu heben. Wie ungewöhnlich so ein Vorgang in der Antike war, wo es immer so viele gab, die darauf warteten, einen Thron zu usurpieren, wenn sich irgendwie die Möglichkeit bot. Jetzt ist der Mann 7 Jahre damals, Nebukadnezar, irre gewesen, verrückt gewesen, lebte bei den Tieren, fraß mit ihnen einfach das Gras des Feldes und wird ad hoc wieder eingesetzt. Ihm wird bewusst, Gott ist derjenige, der Zeit und Stunde der Regenten dieser Welt bestimmt. Aber wie ist das mit den einfachen Menschen? Mit euch, mit mir? Wenn wir uns das Leben Jesu ansehen, dann sehen wir, er kommt zu genau der richtigen Stunde in Bethlehem zur Welt. Aber wie geht es dann weiter? Dann passieren Dinge, die wir einem göttlichen Plan gemäß vielleicht nicht erwartet hätten. Sicher nicht erwartet hätten. Da kommen einige Ausländer, um ihn anzubeten. Wo war die Oberschicht Jerusalems? Bethlehem ist nur einen Katzensprung entfernt. Sie haben sich den Weg nicht gemacht. Stattdessen wurden Soldaten geschickt, um alle Kinder umzubringen, damit dieser neugeborene König auf keinen Fall den Thron des Herodes besteigen würde. Dieser neugeborene Messias, der genau zur richtigen Zeit in Bethlehem zur Welt kam, muss erstmal nach Ägypten fliehen und einige Zeit dort verbringen. Er geht ins Exil als kleines Kind. Sie bringen sich dort durch mit dem, was ihnen die Ausländer, die Weisen aus dem Morgenland, an Schätzen gelassen haben, von Israel und Unterstützung aus Israel, keine Spur. Und als sie wieder zurückkommen, gehen sie möglichst weit weg von Jerusalem und kommen in Nazareth unter, einem Bergdorf, klein und mit übelstem Ruf. Einem Ruf, der so schlecht ist, dass noch viele Jahre später, als Jesus auftritt, nachgesagt wird, was kann aus Jerusalem Gutes kommen? Und das sagt einer seiner ersten Jünger. Entschuldigung, aus Nazareth. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das ist ein Ort gewesen, der offenbar wirklich problematisch war. Und in diesem Ort lebt er jetzt, bis er dann 30 Jahre alt ist und wir hören nichts mehr von ihm. Außer einer kurzen Episode, als er 12 Jahre alt war und Jerusalem und den Tempel besucht. Ansonsten schweigen über die ersten 30 Jahre. Wenn alles so genau getaktet gewesen ist, wenn das Leben Jesu so genau im göttlichen Rat beschlossen worden ist, wie kann es sein, dass Gott 30 Jahre Ruhe und Zurückgezogenheit verordnet und danach stehen nur etwas über 3 Jahre des öffentlichen Dienstes? Wäre es nicht nötig gewesen, Jesus schon früher in den Dienst zu schicken oder ihm noch mehr Lebenszeit zu geben, bevor er ins Kreuz geht, um noch mehr zu bewirken? Wenn wir in die Evangelien reinschauen, dann hat man den Eindruck, als wäre die Zeit tatsächlich viel zu kurz bemessen gewesen. Und damit kommen wir zu etwas anderem, das uns vermutlich auch manchmal beschäftigt. Es gibt Zeiten der Ruhe in unserem Leben. Wir fragen uns, warum geht nichts voran? Man fühlt sich vielleicht in der Sackgasse. Und plötzlich tut es die Tür auf und wir haben das Gefühl, wir werden nur noch gehetzt. Ich denke, da geht es nicht nur mir so. Es ist mal das eine und dann kommt wieder das andere. Und im Leben Jesu sehen wir das auch. Markus Kapitel 1, das dürft ihr gerne mit mir aufschlagen. Wir schauen uns einige Verse an, nur kurze Aussagen aus einzelnen Versen. Und ich denke, ihr werdet mitspüren, was für eine Hektik hier in diesem Kapitel aufgebaut wird. Was für eine Hektik, fast schon Hetze, im Leben Jesu offenbar gegeben war. Markus Kapitel 1, wir hören von seiner Taufe, es geht schon hektisch los, da wird nicht über seine Kindheit, seine Geburt, seine Verfolgung und so weiter geredet. Hier kommt gleich der Zeitpunkt des öffentlichen Dienstes. Und dann hören wir in Vers 12, direkt nach seiner Taufe, sogleich trieb ihn der Geist in die Wüste hinaus. Sogleich, ein altdeutscher Ausdruck für sofort, umgehend, da wurde keine Zeit verloren. Vers 12, sogleich trieb ihn der Geist in die Wüste hinaus. Vers 15 hören wir noch, dass Jesus auch von der Zeit spricht. Er tritt auf und sagt, die Zeit ist erfüllt. Er erinnert wieder an diesen göttlichen Zeitplan, der offenbar gegeben ist. Und dann hören wir in Vers 18, sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Das sind die ersten Jünger. Da gilt es, keine Zeit zu verlieren. Da hat sie eine Chance aufgetan, sie folgen sofort nach. Vers 20, sofort rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Lohnarbeitern im Boot und gingen weg ihm nach. Da galt es, keine Zeit zu verlieren. Jesus ruft, sogleich folgen sie. Vers 21, sie gehen nach Kapernaum hinein und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Keine Zeit verloren, es geht sofort in die Synagoge, es wird gleich gelehrt. Vers 23, und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Dieses Zeitwort passt da eigentlich nicht. Er geht dort hinein und der Mensch ist halt da. Aber wir haben es wieder und wir merken, dass Markus hier deutlich macht, Jesus hat jede Minute ausgekauft. Sogleich ist da ein Mensch, dem geholfen werden muss. Vers 28, und die Kunde von ihm ging sogleich hinaus, überall in die ganze Umgebung Galiläas. Die Leute lassen nicht viel Zeit ins Land gehen. Sie müssen sofort über diesen Mann sprechen, den sie da gehört haben. Vers 42, wir sind immer noch in Markus 1. Vers 42, und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Und im nächsten Vers, Vers 43, und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort. Spürt ihr diese Hektik, die da aufgebaut wird in diesem Kapitel? Es wird hier gleich zu Beginn dieses doch sehr kurzen Evangeliums deutlich, es galt keine Zeit zu verlieren. 30 Jahre in der Zurückgezogenheit, 30 Jahre der Vorbereitung und dann etwas mehr als 3 Jahre, in denen jede Minute ausgekauft werden musste. Und ich muss nicht groß mit euch gemeinsam lesen, ihr kennt diese Stellen, an denen Jesus bis zum späten Abend predigte und heilte und sich dann auf einen Berg zurückzieht, um noch etwas Zeit für sich mit seinem Vater zu haben, im Gebet zu verbringen. Dass er manchmal die Nacht hindurch gebetet hat, weil es den Tag über keine Zeit dazu gab. Er hat jede Minute ausgekauft. In dieser Zeit war wirklich Stress angesagt. Und wenn wir uns fragen, warum hat er nicht früher mit seinem Dienst begonnen, dann denke ich da an einen anderen Vers im Alten Testament, an Prediger Kapitel 9, Vers 11. Prediger Kapitel 9, Vers 11 sagt uns, wiederum sah ich, wie es unter der Sonne zugeht. Zum Laufen hilft nicht schnell sein, zum Kampf hilft nicht stark sein, zur Nahrung hilft nicht geschickt sein. Also es geht hier um den Lebensunterhalt zu verdienen, hilft nicht geschickt sein. Zum Reichtum hilft nicht klug sein, dass einer angenehm sei, dazu hilft nicht, dass er etwas gut kann, sondern alles liegt an Zeit und Glück. Da haben wir das Thema Zeit wieder. Verbunden mit Glück und als gläubige Menschen, als Menschen, die ihre Bibeln kennen, müssen wir sagen, so etwas wie Glück kommt in unserem Denken nicht vor. Glück und Zufall ist ein Vokabular, das man mal gebraucht, aber als Christ weiß man, dahinter steckt etwas viel Größeres. Ein göttlicher Plan, der Plan der Vorsehung. Zu erkennen, wann ist ein glücklicher Moment, wann tut sich eine Tür auf, wann sollte ich eine Entscheidung treffen, wann sollte ich dies oder jenes Projekt angehen. Würden wir den Vers als Ungläubige betrachten, müsste man sagen, muss ich warten, bis was passiert, bis ich darauf gestoßen werde, bis das Glück eben da ist. Als Christen wird uns klar, Gottes Vorsehung will beachtet werden. Und damit sind wir wieder bei seinem Zeitplan. Er hat Pläne. Und das offenbar nicht nur für seinen Sohn, denn, ich möchte mit euch etwas weitergehen, wieder im Alten Testament, in einem Psalm wird uns ganz deutlich gemacht, für jeden Menschen gibt es einen Plan. Nicht nur für die Großen, Wichtigen, für jeden. Psalm 139 macht uns das deutlich. Ich lese einzelne Verse daraus. Psalm 139, ich beginne in Vers 1, zunächst bis Vers 5. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und Vers 16 macht uns jetzt deutlich, wie detailliert er unser Leben schon im Vorhinein kennt. Vers 16, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Ich versuche mir das immer wieder bewusst zu machen und ich bleibe jedes Mal daran hängen, wenn ich diesen Psalm lese. Jeden Tag meines Lebens kennt er und das nicht nur grob, da ist nicht nur verzeichnet Tag der Freude oder Tag des Leids. Jedes Wort kennt er. Jede Entscheidung, groß oder klein, die ich treffe an diesem Tag, jede Krise, der ich vielleicht begegne, jede Herausforderung, ganz egal, was mir begegnet, er weiß es. Kennt er dann auch jeden Menschen, der mir an dem Tag vielleicht Probleme macht? Jede Person, die ein freundliches Wort zu mir sagt, mir ein Lächeln schenkt? Ganz sicher. Wenn wir das so betrachten, wird auch klar, wenn wir überlegen, warum Jesus so lange in der Zurückgezogenheit lebte, dann hatte das seinen Zweck. Er hat auch dort ein Werk zu erfüllen und er brauchte Zeit, sich vorzubereiten. Dann war aber auch klar, dass 3,5 Jahre die exakt bemessene Zeit sein würden, um das Werk, für das er vorgesehen war, auszuführen. Eigentlich ist es ein Wunder, dass er überhaupt so lange Zeit hatte. Hätte er früher begonnen, hätte er sicher nicht mehr Zeit gehabt. So viel Feindschaft, die er sogleich auf sich gezogen hat. Diese Hektik, die wir in Markus 1 gespürt haben, die betraf ja nicht nur seine Anhänger, sondern auch seine Feinde. Sie spürten auch, sie müssen sogleich etwas gegen diesen Mann tun. Aber zur richtigen Zeit war diese mögliche Zeitspanne festgesetzt. Wie ist das nun mit den Details in unserem Leben? Psalm 139 ist ein schöner Psalm und darüber tiefer nachzudenken kann uns tiefen Trost schenken. Aber es gibt eine Stelle im Alten Testament, die uns deutlich macht, dass Gott es wirklich ernst meint mit diesen Worten. Dass er tatsächlich jeden unserer Schritte kennt. 1. Samuel Kapitel 10. Es gibt nicht viele schöne Geschichten von Saul, aber das hier ist eine schöne Geschichte von Saul, dem ersten König Israels. 1. Samuel 10. Ich beginne in Vers 1. Samuel hat Saul gerade zum König gesalbt, noch geheim. Er war unterwegs, um die Eselin seines Vaters zu finden. Und jetzt macht er sich auf den Heimweg. Und Samuel, Vers 1, Samuel nimmt den Krug mit Öl, gießt es auf das Haupt des Saul, küsst ihn und spricht: Siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Wenn du jetzt von mir gehst, so wirst du 2 Männer finden beim Grab Rahels an der Grenze Benjamins bei Zelzach. Die werden zu dir sagen: Die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist. Aber siehe, dein Vater hat die Esel nicht mehr im Sinn und sorgt sich um euch und spricht: Was soll ich wegen meines Sohnes tun? So ganz nebenbei werden uns hier durch den Propheten die Gedanken des Vaters offenbart. Und wenn du von da weitergehst, wirst du zur Eiche Tabor kommen. Dort werden dich 3 Männer treffen, die hinaufgehen zu Gott nach Bethel. Einer trägt 3 Böcklein, der andere 3 Brote, der dritte einen Krug mit Wein. Und sie werden dich freundlich grüßen und dir 2 Brote geben. Die sollst du von ihren Händen annehmen. Danach wirst du nach Gibea Gottes kommen, wo die Wache der Philister ist. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Harfe und Pauke und Flöte und Zither, und sie werden in Verzückung sein. Und Vers 9 lässt uns kurz und knapp wissen, alle diese Zeichen trafen ein an demselben Tage. Wozu wurde ihm das alles so detailliert gesagt? Da wird ihm genau gesagt, 2 Männer beim Grab Rahels, 3 Männer bei der Eiche Tabor, eine Schar von Propheten bei Gibea Gottes. Der Ort, die Anzahl der Personen und dann wird uns sogar hier noch gesagt, dass sie ihn freundlich grüßen, was sie tragen und was sie ihm geben werden. Was in dieser Geschichte fehlt, ist, dass Samuel dem Saul sagt, mit welcher Schrittgeschwindigkeit er unterwegs sein soll. Das müssten wir eigentlich erwarten. Wenn das diesen Tag über so genau eintrifft, dann muss doch Saul genau das richtige Tempo gegangen sein. Ihm wird auch nicht gesagt, welchen Weg er gehen soll, über welche Äcker, welche Feldwege, was er vielleicht meiden sollte. Es wird ihm alles nicht gesagt. Wie lange er sich aufhält mit den einzelnen Leuten, mit denen hier spricht, vielleicht verplempert er zu viel Zeit, dann wird er die anderen nicht mehr treffen, aber Gott hat es auch so vorgesehen. All diese Dinge sind kein Thema. Es wird aber genauso kommen und genauso trifft es ein. Das ist keine Prädestination, keine Vorherbestimmung, aber sein allmächtiges Vorherwissen. Gott weiß genau, mit welchem Tempo wir unterwegs sind in unserem Alltag. Er weiß, wie schnell wir Auto fahren, er weiß, wie schnell wir laufen, er weiß auch, wo wir ausrutschen und uns vielleicht den Arm brechen werden. Er weiß genau, wo wir welchen Menschen begegnen werden. Er weiß auch, was uns diese Menschen sagen. Ob Gutes, ob Schlechtes. Er weiß auch genau, wie diese Menschen uns prägen werden. Gut oder schlecht. Er kennt das alles. Wir dürfen uns in diesem wunderbaren Zeit- und Heilsplan Gottes wirklich geborgen wissen. Wir dürfen wissen, dass uns nichts widerfährt, was Gott nicht schon wüsste. Und Psalm 139 sagt uns nicht nur das, was andere uns vielleicht widerfahren lassen. So im Sinne von, Sprüche 16, Vers 4, Gott macht auch den Gottlosen für den bösen Tag. Es ist nicht nur, dass er weiß, was uns begegnet durch andere, um uns zu schützen. Nein, Psalm 39 lässt uns wissen, wenn er jedes Wort von uns kennt, dann weiß er auch, wo wir mal Fehler begehen. Er weiß auch, wo wir Schlechtes anstellen. Und das finde ich noch viel beruhigender, weil er dann im Vorhinein schon Vorsorge dafür treffen kann, dass die Fehler, die ich begehe, doch am Ende mir zugute mitwirken können. Dass ich darum kümmern kann, dass der Schaden, den ich anrichte, am Ende doch wieder gut wird. Er weiß das alles vorher. Wir haben einen Gott, den wir nicht überraschen können. Gott sei Dank, dass es so ist. Was für Ängste das für uns bedeuten würde, wenn es nicht so wäre. Ich möchte euch zum Schluss zwei Illustrationen geben, die ich einem Buch entnommen habe. Spuren des großen Arztes von Ellen White, Seite 393. Sie beschreibt solche Lebenssituationen und die Führung Gottes und gibt ein erstes Bild folgendermaßen. Der Töpfer nimmt den Ton und formt ihn nach seinem Willen. Er knetet und bearbeitet ihn, er reißt ihn auseinander und drückt ihn wieder zusammen. Er feuchtet ihn an und trocknet ihn dann wieder. Er lässt ihn eine Weile liegen, ohne ihn anzurühren. Und wenn er dann vollkommen geschmeidig ist, setzt er das Werk fort, aus ihm ein Gefäß zu machen. Er gibt dem Ton eine Form und glättet und poliert ihn auf dem Töpferrad. Er trocknet ihn in der Sonne und brennt ihn im Ofen. So wird aus dem Ton ein nützlicher Gebrauchsgegenstand. Auch uns will der große Werkmeister formen und gestalten. Und wie der Ton in den Händen des Töpfers, sollen wir in seinen Händen sein. Wir können nicht die Arbeit des Töpfers übernehmen. Mit anderen Worten, wir können uns nicht selbst gestalten. Unsere Aufgabe ist es, uns der Bearbeitung durch den göttlichen Werkmeister zu überlassen. Und da hat er einen Plan für jeden Tag unseres Lebens. Und sie schließt mit einem anderen Bild dann hier noch an diese Gedanken und berichtet Folgendes. Im vollen Tageslicht und beim Durcheinander vieler Stimmen will der Vogel im Käfig nicht das Lied singen, das ihn sein Meister lehren will. Er lernt ein paar Takte von einem Lied und einen Triller von einem anderen, aber nie eine vollständige Melodie. Dann deckt der Meister den Käfig ab und stellt ihn dorthin, wo der Vogel nur das eine Lied hören kann, das er singen soll. In der Dunkelheit versucht er nun immer wieder, dieses Lied zu singen, bis er es gelernt hat. Und irgendwann ertönt dann die vollständige Melodie. Nun wird der Vogel aus der Dunkelheit befreit und kann sein Lied auch im Hellen singen. Und genauso verfährt Gott mit seinen Kindern. Er möchte uns ein Lied lehren. Und wenn wir es inmitten der Schatten der Bedrängnisse gelernt haben, können wir es danach für immer singen. Man könnte meinen, dass wenn Gott jeden Tag unseres Lebens kennt, wenn er Pläne für unser Leben hat, wenn er jedes Wort kennt, das wir äußern werden, alles, was uns von anderen widerfährt, dann muss doch das Leben ein einziger Sonnenschein sein. Hier wird uns deutlich gemacht, so ist es nicht, sondern er kann jeden Tag so gestalten, dass er uns das Lied beibringt, das wir singen sollen, dass er unseren Charakter so formen kann, dass er uns als Persönlichkeit so formen kann, dass wir zu höchsten Zwecken einsetzbar sind. Und Freunde, dazu gehören eben nicht nur schöne Zeiten. Die Vorweihnachtszeit macht uns das bewusst. Für mich ist das die stressigste Zeit des Jahres, ich denke auch für viele von euch. Da gibt es so vieles, was es zu tun gibt. Es gilt es auch, das anzunehmen. Es gibt manchmal Lebensphasen, die unheimlich stressig sind, und Lebensphasen, die wieder sehr ruhig sind, und mit beidem muss man klarkommen. In ruhigen Phasen kann man sich unnütz und faul fühlen, macht sich vielleicht Vorwürfe, weil man nicht genug tut. Keiner von uns käme auf den Gedanken, Jesus einen Vorwurf zu machen, dass er 30 Jahre in der Zurückgezogenheit gelebt hat, oder? Obwohl es schön wäre, noch mehr zu lesen von dem, was er in der Zeit vorher vielleicht hätte tun können. Wir sind dankbar für die Zeit, die er so, wie wir gehört haben, so intensiv genutzt hat. Und genauso gilt es für uns, Zeiten der Ruhe anzunehmen. Es sind Zeiten der Vorbereitung. Es sind Zeiten zum Krafttanken. Es sind Zeiten, die uns bereit machen für andere Phasen, in denen es schwer wird, stressig, intensiv. Und wenn die Phasen dann kommen, dann gilt es uns, die ganz genauso anzunehmen. Als Jesus seinen Dienst begann, dann haben wir sofort, sogleich, sogleich, sogleich. Da war nicht mehr viel mit Ruhe. Wenn Gott solche Phasen für unser Leben vorgesehen hat, sollten wir da ganz genauso offen und vertrauensvoll sein, dass Gott sich auch dabei was gedacht hat und dass jetzt einfach die Zeit für uns ist, intensiv zu wirken. Und wenn wir Ruhe brauchen, legen wir das Gott vor, und wo Ruhe wieder kommt, wollen wir es uns auch entsprechend nehmen. Vergessen wir nie, wir haben einen Gott, der allmächtig und allwissend ist. Wir haben einen Gott, der größer ist als jedes Problem und jede Herausforderung, die uns begegnen kann. Wir haben einen Gott, der nie zu spät kommt. Ein Gott, der nie überrascht wird. Ein Gott, der nie überfordert ist. Ein Gott, der für alle Lebenslagen die perfekte Lösung hat. Ich wünsche euch nicht nur für diese stressige Vorweihnachtszeit und die hoffentlich ruhige Weihnachtszeit, ich wünsche euch auch darüber hinaus für das neue Jahr und für alle Zeiten, für alle Phasen, die euch im Leben noch erwarten, dass ihr das immer vor Augen habt. Ihr seid nie allein, auch wenn ihr euch so fühlt. Und wenn ihr Stress habt, es gab da jemanden vor fast 2000 Jahren, der in seinem Leben so intensiv arbeitete, dass alles, was wir tun können, sicher nicht daran reicht. Es gab jemanden, der ruhige Phasen genauso angenommen hat wie stressige. Wollen wir das auch so tun und darauf vertrauen, dass Gott für unser Leben, für jeden Tag, einen gütigen Zeitplan, einen gütigen Plan, auch was Herausforderungen, aber auch was Freuden angeht, hat, der uns nie überfordert, der uns aber durchaus fordert, um uns zu besseren Menschen, zu besseren Männern und Frauen zu machen, um uns zu Menschen zu machen, die er in seinem Dienst, in seinem Werk einsetzen kann und zum Segen für andere macht. Das wünsche ich euch, dass ihr ein Segen für andere seid durch das, was Gott an euch bewirkt hat. Amen.